Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Hallo und herzlich willkommen. Hier meldet sich, wie versprochen, Hamburg am Morgen zur wöchentlichen Ausgabe. Wir sind ja in einer Art Sommerpause, aber so ganz ohne können wir dann doch nicht. Deshalb im Sommer nur eine Folge pro Woche und diese immer am Freitag und diese dann auch immer ein bisschen länger, damit sie über die nächsten Tage reicht. Und hier sind unsere Themen, die wir für heute vorbereitet haben. Dabei haben wir auch ein bisschen die vergangene Woche im Blick, aber nicht nur. Thema Nummer 1. Was ist im UKE los? Einer der Chefärzte ist beurlaubt. Bloß, warum? Steigen wir gleich etwas tiefer ein. Schlangenalarm in Hamburg und Umgebung. Ist das aus der Rubrik Hallo Sommerloch? Ernsthaft? Nee, ist kein Witz und keine Nullmeldung. Dr. Urte Inkmann ist Tierärztin und Chefin vom Hamburger Tierschutzverein und sie ist heute Morgen bei uns im Interview. Ich weiß allerdings nicht, ob Menschen, die Angst vor Schlangen haben, hinterher entspannt durchatmen oder eher die berühmte Schnappatmung bekommen. Mal abwarten. Wie lief die erste Woche für den neuen St. Pauli-Cheftrainer Alexander Blessis? Macht er etwas anders als sein Vorgänger oder sagen die ersten Eindrücke, kein Unterschied zu Fabian Hürzeler? In wenigen Minuten sind wir schlauer. Bevor wir in die Details einsteigen, einmal der Blick, was in den letzten Tagen noch los war. Unser Producer Marvin Mertens hat die Meldungen gesammelt. Und jetzt, Marvin, hau mal die wichtigsten im Überblick raus.
In dieser Woche haben viele Themen die Menschen in Hamburg bewegt. Die Polizei hat bekannt gegeben, welche die gefährlichsten Straßen in Hamburg sind, was Verkehrsunfälle angeht. Und da ist auch der Jungfernstieg dabei. Sie erinnern sich sicher an den schrecklichen Unfall aus der vergangenen Woche, bei dem sogar ein Mensch ums Leben kam. Ein weiteres Verkehrsthema, das 49-Euro-Ticket. Da haben nämlich die Verkehrsminister der Länder in dieser Woche drüber diskutiert. Und jetzt ist klar, das 49-Euro-Ticket ist ab 2025 Geschichte. Denn es wird teurer. Wie teuer steht noch nicht fest, darüber wollen die Verkehrsminister im Oktober entscheiden. Bewegt hat viele Menschen auch das Schicksal von Joel. Der 18-Jährige sollte nämlich in sein Heimatland Ghana abgeschoben werden. Seine Mitschüler haben sich dafür stark gemacht, dass er in Deutschland bleiben darf. Und sie sind damit nicht alleine. Mehr als 100.000 Menschen haben eine entsprechende Petition unterschrieben. Am Donnerstag dann die gute Nachricht, Joel darf bleiben. So, und zum Abschluss noch der Hinweis, noch 11 Tage bis zu den Taylor Swift-Konzerten in Hamburg. Für alle, die es überhaupt nicht abwarten können, es gibt einen Taylor Swift-Newsletter aus der Abendblatt Kulturredaktion. Den Link dazu haben wir in die Shownotes gepackt.
Danke, Marvin. Wer hätte das vor vielleicht 2, 3 oder 4 Jahren gedacht, dass auch die Redaktion vom Hamburger Abendblatt mal im Taylor Swift-Fieber ist? Oder aber, vielleicht sagen andere, sie ist im Taylor Swift-Fieber warm. Je nachdem. Ich hänge noch schnell das Lob von unserem Hörer oder von unserer Hörerin ran, kann ich nicht eindeutig identifizieren. Also hier ist das Lob von Ibolette. Top informiert. Klasse Podcast, in dem man wirklich alles erfährt, was man auf die Schnelle wissen muss, über das, was in Hamburg passiert. Guter Mix an Themen und menschlich empathisch moderiert. Also wir hier in der Redaktion haben nach diesem Lob natürlich sehr gute Laune. Verständlich, hoffe ich. Wir starten jetzt. Wenn ein Chefarzt beurlaubt wird, da zucken wir doch alle ein bisschen zusammen. Wenn es dann auch noch ein Chefarzt vom UKE ist, dieser großen Hamburger Institution, dann schauen wir alle ziemlich genau hin. Christoph Rybacek ist Abendblatt-Chefautor im Ressort Landespolitik und tief drin in dem Fall. Christoph, bitte schilder uns doch einmal, was bisher auf dem Tisch liegt. Sprich, was ist denn an Fakten bekannt?
Es geht um eine Klinik im UKE, die nicht genannt werden darf, weil der betroffene Chefarzt nicht genannt und identifiziert werden darf. Aber man kann sagen, dass es um Operationen und um Einschätzung von Patienten geht. Und möglicherweise geht es um ein unangemessenes Verhalten dieses Chefarztes gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es gibt sogar schon ein erstes Ergebnis der internen Untersuchung im UKE. Und dabei ist herausgekommen, dass bislang nicht festgestellt werden konnte, dass irgendein Patient in irgendeiner Form geschädigt wurde. Und es gab auch keine Kunstfehler und so weiter. Aber wenn es also intern so ein Gebrummel gibt in so einer großen Abteilung von Fachleuten, Pflegekräften, Ärzten etc., dann sollte man schon genau hinhören und sich fragen, ist das jetzt nur eine Unzufriedenheit einzelner Mitarbeiter in einer Abteilung, hat das System und wie geht das UKE mit diesen internen Vorwürfen gegen den Chefarzt um?
Was könnten das überhaupt sein? Also um welche Vorwürfe geht es? Was steckt hinter dem sogenannten unangemessenen Verhalten?
Ja, das sind eigentlich immer zwei Ebenen. Einmal kann das natürlich eine Art von Belästigung sein von einem Chefarzt gegenüber Mitarbeiterin. Es kann aber auch um eine Art von Mobbing gehen oder von, Bossy-Verhalten, wie wir das nennen. Also so ein chefgerechtes Verhalten, was man vielleicht aus den 50ern oder 60er Jahren noch kennt. Sowas ist heute auch in den Krankenhäusern bei den ehemaligen Göttern in Weiß, die es längst nicht mehr gibt, überhaupt nicht mehr gefragt. Auch da geht es um partnerschaftliches Mitarbeiter. Und was ganz wichtig ist in solchen Einheiten, wie größeren Kliniken, in denen operiert wird, in denen es um Patienten geht, da muss intern viel abgestimmt werden im sogenannten Qualitätsmanagement. Da geht es in solchen M&M-Konferenzen, man nennt das Morbidity and Mortality. Das heißt also, da geht es darum, wie ist es nach den Operationen den Patienten ergangen? Ist die Sterblichkeitsrate hoch? Ist die Erkrankung schlimmer geworden? Wie schlimm ist überhaupt die Erkrankung gewesen? Und das muss man sehr nüchtern und fachlich und sachlich diskutieren. Und offensichtlich hat es da auch intern Ärger beim UKE gegeben, dass sich einige Mitarbeiter an den Vorstand gewandt haben.
Aber Christoph, natürlich stellen wir uns alle sofort die Frage, was ist eigentlich, wenn an den Vorwürfen nichts dran ist?
Wenn an den Vorwürfen nichts dran ist, muss man sich fragen, wie denn eigentlich das Arbeitsklima und der Umgang untereinander im UKE in einer so wichtigen Abteilung wie dieser Klinik ist, wie das funktioniert. Denn wenn sich Mitarbeiter so massiv an den Vorstand wenden und dann am Ende natürlich auch an die Öffentlichkeit wenden, dann scheint das ja eine Ultima Ratio zu sein, dass sie nicht weiter wissen. Und da muss das UKE schon aus Gründen der Sorgfalt gegenüber den eigenen Mitarbeitern und den vielen tausend Patienten dafür sorgen, dass das aufgeklärt wird und dass dieses Gebrummel, sag ich mal, in sehr undefiniert verschwindet.
Der Name wird ja in der Berichterstattung nicht genannt. Uns aber hier beim Abendblatt ist doch der Name des betreffenden Arztes bekannt, oder?
Ja, das ist richtig. Wir haben den betreffenden Chefarzt natürlich mit den Vorwürfen konfrontiert und wollten selbstverständlich seine Meinung einholen. Er wollte nicht sagen, das sind sehr häufig juristische Argumente, die dahinter stecken. Es sind aber auch bei uns juristische Argumente zu sagen, wir nennen seinen Namen nicht und es sind ethische vor allem, weil wir sagen, wir können den Mann doch in der Öffentlichkeit nicht verbrennen, wenn in irgendeiner Form herauskommt, dass da vielleicht gar nicht so viel dran ist an den Vorwürfen. Und sowas bleibt einfach immer haften und das ist überhaupt nicht gut für niemanden, ob Chefarzt oder Patient.
Was sind denn jetzt die Konsequenzen aus diesen Vorwürfen und wie geht das UKE mit den Vorwürfen überhaupt um?
Ja, man muss sagen, das UKE mauert da ziemlich. Das ist auch verständlich, eben weil es so eine heikle Angelegenheit ist und das UKE sich natürlich auch rechtlich absichern möchte. Auf der anderen Seite ist es so, dass das UKE sich natürlich gegenüber den Patienten erklären muss, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten, dass das UKE als wirklich große Institution in Hamburg und über Hamburg hinaus vor allem auch genießt. Aber irgendwann wird man so die Vorwürfe, die da aufgekommen sind, auch gegenüber den Gewerkschaften erklären müssen, gegenüber dem Kuratorium des UKE, wo Frau Fegebank, die Wissenschaftssenatorin, sitzt. Man wird es gegenüber möglicherweise der Ärztekammer verantworten müssen, wenn man sagt, die sind Vorwürfe, da sei möglicherweise, habe es Komplikationen gegeben, die nicht richtig aufgearbeitet wurden. All solche Dinge sind ja verankert in den Institutionen, die sich darum kümmern, dass die Medizin in Deutschland vernünftig abläuft.
Christoph, wie würdest du denn jetzt diesen Vorfall und auch die Rolle des UKE bewerten?
Also es ist ganz wichtig, dass die Konflikte, die da herrschen, nicht auf dem Rücken der Patienten ausgetragen werden, dass es sachlich bleibt. Und das UKE ist eigentlich sehr erfahren auch in der Moderation von solchen Konflikten. Sehr häufig ist es so, und das hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, dass wenn Konflikte dieser Art auftreten, auch innerhalb von Teams, von kleineren oder von größeren Teams, dass diese, man muss es so hart sagen, dass sich diese Teams neu sortieren, dass dann ein Teil der Leute geht und ein Teil der Leute bleibt. Das ist aber auch komplett normal, auch dass man sich beruflich weiterentwickelt, weil eben die Chancen für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für Pflegekräfte in Hamburg unglaublich groß sind, neue Jobs zu bekommen. Die kriegen schon immer auch was Neues. Die Frage ist, ob sie das wollen, ob sie in ein anderes Haus wollen, ob sie gehen, weil sie unzufrieden sind oder ob sie aus fachlichen Gründen gehen. Und ich bin der Meinung, meistens hat es sich noch immer so hingeruckelt, dass es mal eine Aufregung gegeben hat, aber es sich dann meist auch wieder beruhigt hat. Doch allerdings für das UKE, und das war die Frage, steht sehr viel auf dem Spiel, weil eben, wie gesagt, das UKE ein sehr großes Vertrauen genießt, einmal als Forschungsinstitution, als Ausbildung, also als Universitätsklinikum, aber eben vor allen Dingen auch in der Versorgung von Patienten, die auf einem sehr hohen Niveau geschieht.
Also, eine Menge los hinter den Kulissen vom UKE, aber wir verstehen den Fall jetzt ein bisschen besser. Dafür ein Dankeschön an Christoph Ribatschek. Die Sommerlochmeldung schlechthin. Bestie im Baggersee. Das war 1994 und es ging, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere, um den Kaiman Sammy, der seinem Besitzer ausgebüxt war. 2001 gab es dann Kuno, den Killerwels. Immerhin, diese beiden genannten Tiere waren keine Erfindung. Aber die Gefahr, die von ihnen ausging, bewegte sich in einem übersichtlichen Ausmaß. Bei dem aktuellen Fall, der uns hier in Norddeutschland beschäftigt, sieht es vielleicht, aber auch nur vielleicht, etwas anders aus. In Översee, circa 2 Autostunden von Hamburg entfernt, wird von den Behörden eine afrikanische Baumschlange gesucht. Ist übrigens eine giftige Schlange. Und hier kommt die Verbindung nach Hamburg. Auch bei uns werden in freier Wildbahn, wie es immer so schön heißt, immer wieder und immer öfter Schlangen gesichtet, die hier schlicht und einfach nicht hingehören. Beispiel Bergedorf, aber dazu gleich mehr. Fragen wir mal nach bei Dr. Urte Inkmann. Sie ist Tierärztin und die Chefin vom Hamburger Tierschutzverein. Frau Inkmann, wie kommt es zu den vermehrten Schlangensichtungen bei uns?
Wir haben wie in jedem Sommer wieder sehr viel Reptilien und Schlangen hier im Tierheim bekommen. Sowohl welche, die vor der Tür standen, als auch hören wir natürlich deutschlandweit, dass irgendwo Reptilien oder Schlangen gesichtet wurden. Und das hängt häufig mit den Sommerferien zusammen, dass viele Tierbesitzer, wenn sie dann wegfahren, sich doch von dem einen oder anderen Tier trennen und diese dann einfach entweder in die Natur setzen oder irgendwo in Pappkartons, in vielleicht auch Säcken irgendwo hinstellen. Das haben wir häufig, dass an Glascontainern zum Beispiel Säcke stehen, wo dann auch Reptilien mit drin sind oder Pappkartons oder irgendwas oder bei uns direkt vor der Tür, vor dem Tierheim.
Ja, macht einen ja schon ein bisschen sprachlos, also jetzt am Flaschencontainer da irgendwo eine Schlange auszusetzen. Aber ist das, wenn Sie sagen, das passiert sowieso immer mal wieder oder es passiert immer wieder und vermehrt, wenn es auf die Sommerferien zugeht? Ich hätte gedacht, dass es auch vielleicht mit Corona zusammenhängt, wo sich ja viele Menschen in der Zeit einfach ein Haustier angeschafft haben und hinterher merken, ach doch, das ist gar nicht so gut, so ein Haustier möchte ich doch nicht haben.
Wir hatten in der Nach-Corona-Zeit sehr viele Reptilien bekommen, die einfach ausgesetzt wurden, weil vermutlich die Leute die Energiekosten nicht mehr tragen konnten. Denn so ein Reptil braucht ein schönes Terrarium, das muss bestimmte Klimazonen haben, muss warm gehalten werden. Und für die Unterhaltung dieser Terrarien können in einem Jahr schon mal 300 bis 500, vielleicht auch mehr Euro Energiekosten zusammenkommen. Je nachdem, wie groß das Terrarium ist und wie anspruchsvoll das Tier ist, was dort drin ist.
Darauf wäre ich nie gekommen. Aber jetzt, wo Sie es sagen, macht es natürlich total Sinn, dass das auch damit zusammenhängen könnte. Mal eine praktische Frage, Frau Dr. Inkmann. Ist das eigentlich Tierquälerei? Also was sagen Sie, was ist besser? Die Schlange findet das draußen in Hamburg schöner als in der Wohnung in so einem beengten Glaskasten? Oder sagen Sie, da draußen hier in unseren Sphären hat so eine Schlange gar keine Überlebenschance?
Also grundsätzlich erstmal sollten Reptilien nur von wirklichen Fachleuten gehalten werden. Und die Tiere sollten auch sach- und fachgerecht untergebracht werden. Das heißt, ihren atypischen Ansprüchen sollte Genüge getragen werden. Das heißt, das Gehege muss beziehungsweise das Terrarium muss groß genug sein. Und derjenige, der das Tier hält, sollte auch sachkundig sein. Und ein Tier draußen auszusetzen, ist überhaupt keine gute Option, egal welches. Denn diese Tiere sind gewöhnt, dass sie gefüttert werden. Die haben sehr schlechte Überlebenschancen draußen. Und es ist auch so, dass natürlich manche Tiere einfach in der Natur nicht überleben können. Das heißt, sie sterben. Oder im schlimmsten Fall werden sogar giftige Tiere rausgeschmissen, die nicht nur an ihrer eigenen Gesundheit leiden, sondern die eventuell auch Menschen oder andere Tiere gefährden können.
Ja, das mit den giftigen Schlangen. Also ich fasse mal die Fälle zusammen, die wir in den letzten Tagen hier in Hamburg beobachtet haben. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, von denen wir gar nichts erfahren haben. In Seevetal wurde vor ein paar Tagen eine Ringelnatter im Hausflur gesichtet in einem Wohnhaus. Da würde ich sagen, Ringelnattern gehören ja durchaus schon nach Norddeutschland. Die kann sich vielleicht auch mal in den Hausflur verirren, oder? Würden Sie nicht bestreiten?
Eine Ringelnatter gehört zur natürlichen Flora draußen.
Ja.
Und das ist völlig normal. Viele Leute haben natürlich heute nicht mehr so den Bezug zur Natur. Das bedeutet dann, die Leute wissen gar nicht, dass eine Ringelnatter in die Natur gehört.
Und ja.
Das erleben wir auch häufig, dass entweder eine Ringelnatter oder auch andere heimische Schlangen, dass wir kommen sollen und die einfangen sollen.
Mhm.
Und wir fragen dann häufig erstmal, haben Sie ein Foto oder können Sie die beschreiben, weil wir natürlich keine Tiere aus der Natur entnehmen.
Ja, okay, also Ringelnatter können wir mal einen Haken dran machen, gehört dazu. In Bergedorf, bei mir praktisch vor der Haustür im Bergedorfer Gehölz, wurde eine ungiftige Erdnatter gesichtet. Erdnattern gehören, glaube ich, nicht nach Norddeutschland.
Erdnattern gehören nicht nach Norddeutschland und die kommen dorthin, weil Leute sich sie anschaffen, in ihr Terrarium tun und dann irgendwann sagen, ach Mensch, jetzt ist was anderes irgendwie noch hipper, ich schmeiß die raus oder weil die Sommerferien vor der Tür stehen oder. Da gibt es viele Möglichkeiten, warum dann die Tiere rausgeschmissen werden.
Okay, und vorgestern in der Daimlerstraße in Elmshorn in einem Sonderpostenmarkt eine Esculap-Notnatter. Die ist immerhin 1,5 Meter lang gewesen, glaube ich. Das ist denn schon ein anderes Kaliber.
Das ist eine andere Hausnummer und da sollte man auch immer sehr vorsichtig sein. Wenn man also eine Schlange sieht, sollte man sich der Schlange möglichst nicht nähern, sondern wenn überhaupt von Weitem ein Foto machen und dann entweder hier anrufen oder bei der Polizei anrufen und sagen, ich habe da was gesichtet. Also auf keinen Fall nähern und vielleicht selber versuchen, die Tiere einzufangen.
Und Sie haben es eben ja auch schon angesprochen, das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen, wenn jemand, ich sag's einfach mal, wenn so ein Vollpfosten eine richtig giftige Schlange aussetzt und dieser Fall liegt ja scheinbar vor in diesem norddeutschen Ort in Oeversee, wovon ich vorhin in der Anmoderation gesprochen habe, eine afrikanische Baumschlange, die ist definitiv giftig. Das ist doch der helle Wahnsinn. Also wie doof muss man eigentlich sein, dass man sowas macht?
Tja, also normalerweise würde kein Mensch, der Empathie für Tiere empfindet, diese aussetzen. Aber das hat natürlich nochmal eine ganz andere Qualität, wenn giftige Tiere ausgesetzt werden oder gefährliche Tiere. Das heißt, man interessiert sich überhaupt nicht dafür, was mit den Tieren oder auch mit den Menschen, mit den anderen Tieren, ein Hund zum Beispiel, der die Schlange aufstöbert, was mit denen passiert. Und sowas sollte auf keinen Fall passieren. Das kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben, gerade wenn vielleicht jemand gebissen wird. Und man weiß nie, was vor einem ist. Also auch wir hier im Tierheim haben natürlich in den letzten Jahrzehnten, wir haben auch mal eine Klapperschlange bekommen, die irgendwo auf einer Fensterbank saß.
Und ist nicht zu fassen.
Das kann im Zweifelsfall natürlich relativ gefährlich sein. Und deshalb sollte man immer, wenn man so eine Sichtung macht, sollte man auf keinen Fall selber versuchen, die Tiere einzufangen, sondern wirklich Fachleute müssen das machen. Auch ich würde nicht einfach losgehen, wenn mich jemand anruft und sagt, du, ich habe da eine komische Schlange gesehen, sondern da muss man erstmal rauskriegen, was ist das für eine Schlange, welche Gefahren können eventuell auf mich zukommen und dann muss man die entsprechenden Fachleute rufen.
So, und wer sich jetzt fragt, was passiert eigentlich, wenn ich denn doch gebissen werde, kann ja theoretisch passieren, wir wollen hier keine Panik verbreiten, aber wer hier in der Stadt hält denn überhaupt so ein Gegengift, sage ich mal, für einen Schlangenbiss vorrätig oder bin ich verloren in Hamburg?
Also man kann sich da sehr schnell ans Tropeninstitut wenden, die haben zum Beispiel Gegengifte vorhanden, aber natürlich auch nicht für jede spezifische Form, die es auf der Welt gibt, sondern für Tiere, die hier häufiger aufgetreten sind, da halten die was vor. Auch für giftige Tiere, wenn man weiß, die werden hier in Hamburg gehalten, da gibt es auf jeden Fall Antiseren. Deshalb, man sollte immer, wenn man gebissen werden sollte, man sollte zumindest das Tier, wenn man kein Foto machen kann, gut beschreiben, damit man möglichst das Passende dann auch bekommt. Das ist unheimlich wichtig. Und natürlich ist das schwierig, weil die Leute in Panik sind. Ich habe vielleicht noch ein Beispiel. In einem Hotel am Hauptbahnhof wurde vor Jahren mal eine Frau, die einen Schuh anzog, von einem Skorpion gestochen. Und sie hat zumindest so geistesgegenwärtig, natürlich hat sie sich total erschrocken, hat sie was über den Skorpion gestülpt, so dass man den bestimmen konnte. Das ist unheimlich wichtig und dann konnte natürlich schnell auch ein Gegengift geholt werden, weil man wusste, was gestochen wird.
Also kein Grund zur Panik, aber auch keine Sommerlochmeldung. Wir haben die Links zu den Artikeln mit den Schlangenfunden der letzten Tage in unsere Shownotes gepackt, falls Sie, liebe Podcast-Freunde, das Ganze nochmal nachlesen möchten. Und natürlich danke an Tierärztin Dr. Urte Inkmann. Normalerweise hat jemand, der ein neues Amt übernimmt, 100 Tage Zeit, bevor wir Journalisten ein erstes Fazit ziehen. Wir hier bei Hamburg am Morgen sind jetzt deutlich strenger und wollen zumindest einen ersten Eindruck übermittelt bekommen. Ich spreche vom neuen St. Pauli-Trainer Alexander Blessin. Der ist erst seit rund einer Woche mit der Mannschaft im Training. Fragen wir mal unseren St. Pauli-Insider Rupert Fabig. Wie ist denn der erste Eindruck? Gibt es deutliche Unterschiede zum alten Trainer?
Das Training ist auf jeden Fall leiser geworden. Man vernimmt Alexander Blessin dann, wenn er mit den Fingern pfeift. Das kriegt er relativ laut hin. Ansonsten hält er sich eher zurück. Fabian Hürzler hat man schon gehört. Da war es klar, er ist der Chef. Er ist laut, er schaltet sich ein, er gibt die Kommandos. Blessin hält sich bislang eher zurück. Es ist auch sehr auffällig, dass er viele Teile seiner bisherigen Übungsreihen auch an Peter Nemeth abgetreten hat, an den Co-Trainer, der die anleitet. Und er beobachtet das Ganze, schaut zu, und wir erstmal ein bisschen die Abläufe kennenlernen, die Mannschaft kennenlernen.
Glaubst du, dass das so bleibt oder ist das eher eine schlaue Eingewöhnungsphase, wo er sagt, ich muss nicht gleich den Dicken machen, ich will mir das erstmal alles in Ruhe angucken?
Sowohl als auch. Also ich glaube schon, dass es ein Teil seines Stils ist, dass Co-Trainer viele Übungen leiten. Da sind ja alle Trainer unterschiedlich. Manche machen das komplette Training selber, manche machen eigentlich gar nichts und schauen sich das Training nur an und delegieren komplett ab. Ja, das machen sogar Spitzentrainer, also es ist noch nicht mal so ungewöhnlich. Und bei ihm ist es anscheinend ein Mix. Er hat aber auch ganz deutlich betont, dass er erstmal die Mannschaft kennenlernen möchte. Er hat sich jetzt auch, bevor es am Montag losging, nicht eingeschaltet, die Spieler nicht kontaktiert, hat gemeint, er wird die schon noch früh genug nerven. Und das beginnt er jetzt sozusagen, sie zu nerven, indem er sich mit ihnen unterhält, sie als Menschen kennenlernt, sie als Spieler kennenlernt. Und das dürfte dann kommende Woche im Trainingslager am Wilden Kaiser in Österreich intensiviert werden.
Wann ist denn die erste Bewährungsprobe jetzt für den neuen Trainer? Was ist denn das erste wichtige Spiel? Ist das der Saisonauftakt oder gibt es schon vorher was Wichtiges?
Also das erste wichtige Spiel ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal am 16. August beim Halleschen FC. Das ist sozusagen die erste Bewährungsprobe, wo es wirklich um was geht, ein Pflichtspiel. Das erste Spiel, der erste Testlauf ist jetzt am Sonnabend in Malente gegen den Bremer SV. Das ist ein Gegner, ein Regionalligist, den man besiegen sollte, wo ich jetzt das Ergebnis nicht zu viel rausziehen würde, muss man nicht zu viel interpretieren. So, Testspiel ist es eigentlich verhältnismäßig unwichtig, wie die Spiele ausgehen.
Jetzt mal für alle, die vielleicht nicht ganz so tief in dem Thema drin sind wie du. Was erwartet denn St. Pauli in der ersten Liga? Also was wird sich vom Spielerischen für die ändern? Können die einfach das weiterspielen, was sie in der zweiten Liga gespielt haben? War ja erfolgreich, sind sie ja mit aufgestiegen.
Ja, können sie machen. Dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so erfolgreich sein. Sie hatten ja schon eine relativ hohe Qualität für eine Zweitligamannschaft, einen sehr dominanten Fußball gespielt, der auch ganz klar der Stil von Fabian Hürzeler war. Jetzt mit Alexander Blessin gibt es ja auch einen Vertreter einer anderen Schule, der RB-Schule. Also Alexander Blessin ist ein Kind von RB Leipzig sozusagen. Er hat da 8 Jahre lang im Nachwuchsbereich gearbeitet und die RB-Clubs setzen auch unter Einfluss von Ralf Rangnick, der auch lange Jahre dort war, sehr, sehr stark aufs Gegenpressing, heißt sofortige Balleroberung, Umschaltmomente, überfallartig spielen. Während Hürzeler mehr auf Ballkontrolle basiert hat, defensiv auch sehr sicher gestanden hat. Blessin ist schon ein klar offensiv denkender Trainer. Also ich habe mich auch bevor die Verpflichtung feststand, mal mit jemandem unterhalten aus Belgien, der ihn dort kannte. Der hat gemeint, wenn seine Mannschaft 2-0 führt, ist das Einzige, an was er denkt, das 3-0. Also da wird es schon Unterschiede geben. Andererseits muss natürlich St. Pauli etwas defensiver spielen, weil ganz einfach die Qualität der meisten Gegner höher sein wird als die der eigenen Mannschaft und deswegen kann man gar nicht mit so einem Ballbesitzfußball zwingend die ganze Zeit spielen und erfolgreich sein, zumal es ein anderer Ansatz des Trainers ist.
Mann, sind wir alle auf die nächste Saison gespannt. Der FC St. Pauli in der ersten Fußball-Bundesliga und dieses Abenteuer mit dem neuen Mann an der Seitenlinie, Trainer Alexander Blessin. Wir wünschen viel Glück und viel Erfolg und bitte bleibt nach der Saison in der ersten Liga. Wäre doch super. Danke für diese ersten Eindrücke an Abendblatt Sportreporter Rupert Fabich. Am Anfang unserer heutigen Episode hatte unser aktueller Producer Marvin die wichtigsten Meldungen der letzten Tage zusammengefasst. Ich möchte zum Schluss der heutigen Episode noch meinen allerliebsten Abendblatt-Artikel aus den letzten Tagen erwähnen. Es geht um Folgendes. In einem mittlerweile wieder gelöschten Instagram-Video der Bundeszentrale für politische Bildung wird behauptet, dass das Sommermärchen 2006 Deutschland an den rechten Rand geführt hat. Ich sag mal, interessante Behauptung. Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken hat das kommentiert. Seine Überschrift, Achtung festhalten, Bildung auf Baumschulniveau mit Fußball und Taylor Swift. Das ist jetzt nur meine Meinung, aber ich finde den Artikel mehr als lesenswert. Deshalb der entsprechende Link natürlich in unseren Shownotes. So, Ende für heute. Ab hier gilt wieder, wir sind, was unseren Output angeht, im Sparmodus, aber Sommerpause klingt etwas netter. Also bis nächsten Freitag, schönes Wochenende für alle und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.